Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio Dieres. Als Konsumenten trotzen die Menschen der Wirtschaftskrise. Noch, denn mit wachsender Arbeitslosigkeit wird die Konsumentenstimmung kippen. Der Rückversicherer Swiss Re will mit einem neuen Chef zum alten Erfolg zurück. Der ABB-Konzern hat ein gutes Jahr, aber bekommt die Krise jetzt zu spüren. Das Schulkonkordat Harmos hat's wohl geschafft. Mit der Zustimmung des Freiburger Parlaments sind jetzt die nötigen 10 Kantone beisammen. Und der Winter lässt nicht locker. Die Schneefälle sorgen für schwierige Straßenverhältnisse und viel Blechschaden. Um 13 Uhr das Tagesgespräch aus Val d'Isère. Das Schweizer Skiteam gewinnt fast wie in alten Zeiten. Männer-Cheftrainer Martin Rufener über die neue Stärke der Swiss-Ski-Athleten. Von Teenager Gut bis Senior Güsch. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Karin Britsch.
Trotz der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise sind die Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz erstaunlich zuversichtlich. Die Konsumentenstimmung hat sich im Januar sogar leicht erholt. Dies zeigt die Umfrage des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO, die alle 3 Monate bei 1100 Haushalten durchgeführt wird. Bruno Barnisari vom SECO erklärt dies zum einen mit der psychologischen Wirkung der staatlichen Konjunkturpakete, die im In- und Ausland geschnürt werden.
Dazu kommt auch die Entwicklung der Rohwarenpreise, insbesondere der Erdölpreise. Das hat sich vermutlich auch positiv auf die Konsumentenstimmung ausgewirkt.
Mehr als um eine Verschnaufpause handle es sich dabei aber wohl nicht. Denn sobald sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt weiter verschlechtere, würde dies auch auf die Konsumentenstimmung drücken. Die Chancen für das Schulkonkordat Harmos steigen. Das Freiburger Kantonsparlament hat einstimmig Ja gesagt zur interkantonalen Vereinbarung, welche die Schule vereinheitlichen will. Gegen den Entscheid kann innerhalb eines Monats das Referendum ergriffen werden. Geschieht dies nicht, so ist der Kanton Freiburg der 10. Kanton, der Harmos beitritt. 10 Kantone sind nötig, damit das Konkordat in Kraft treten kann. Bisher haben die Kantone Schaffhausen, Glarus, Waadt, Jura, Neuenburg, Wallis, Zürich, Genf und St. Gallen Ja gesagt. Im Kanton St. Gallen ist aber noch eine Stimmrechtsbeschwerde hängig. Luzern, Graubünden, Thurgau und Nidwalden lehnten den Beitritt zu Harmos ab. Der viele Schnee von heute Morgen hat auf den Schweizer Straßen erneut zu zahlreichen Unfällen geführt. Betroffen war vor allem das Mittelland, sagte ein Sprecher des Verkehrsinformationsdienstes ViaSuisse. Allein im Kanton Bern gab es 70 Unfälle. 2 Personen wurden dabei verletzt. Betroffen waren aber auch der Oberaargau und der Kanton Solothurn. Aus dem Kanton Zürich meldet die Polizei 43 Unfälle. Auch dabei gab es 2 Verletzte. Zudem ist der Busbetrieb in Zürich eingeschränkt, weil blockierte Autos die Schneepflüge nicht durchlassen. Überall waren vor allem Haupt- und Nebenstraßen betroffen. Wegen der erneuten Schneefälle ist die Lawinengefahr in den Alpen immer noch groß. Der Schweizer Rückversicherungskonzern Swiss Re trennt sich von seinem Chef Jacques Aigrin. Neuer Chef des Konzerns wäre der bisherige stellvertretende Präsident der Geschäftsleitung, Stefan Lippe. Das teilt das Unternehmen mit. Der Rückversicherer Swiss Re ist schwer angeschlagen. Im letzten Jahr erlitt der Konzern einen Verlust von 1 Milliarde Franken und musste 6 Milliarden abschreiben. Auch der Elektrotechnikkonzern ABB kann sich dem weltweiten Abschwung nicht entziehen. Für das ganze Jahr 2008 weist ABB zwar einen Gewinn von 3,1 Milliarden Dollar aus, das ist aber fast ein Fünftel weniger als ein Jahr zuvor. Der Umsatz stieg auf 35 Milliarden Dollar, im 4. Quartal allerdings gingen Umsätze und Bestellungen stark zurück. Für das laufende Jahr macht ABB keine Prognose. Die Schweiz will Haiti rund 70 Millionen Franken zurückgeben, die der ehemalige Diktator Jean-Claude Duvalier auf Schweizer Konten deponiert hatte. Wie das Bundesamt für Justiz mitteilt, soll das Geld für humanitäre und soziale Projekte verwendet werden. Der Duvalier-Clan habe die rechtmäßige Herkunft des Geldes nicht beweisen können. Der Kontoinhaber kann aber noch ans Bundesstrafgericht gelangen. Duvalier wird vorgeworfen, zwischen 1971 und 1986 mehrere hundert Millionen Dollar aus der Staatskasse abgezweigt zu haben. Im Kanton Zürich hat die Kriminalität im letzten Jahr abgenommen. Rund 135.000 Straftaten wurden begangen. Das ist einer der tiefsten Werte seit 10 Jahren. Wie die Zürcher Kantonspolizei meldet, ist auch die Jugendgewalt letztes Jahr zurückgegangen, zum ersten Mal seit 10 Jahren. Besonders stark, um 5%, gingen die Delikte gegen Leib und Leben zurück. Gestiegen ist hingegen die Zahl der Drogentoten. 59 Personen starben letztes Jahr, 11 mehr als im Vorjahr. Und auch bei Fällen von häuslicher Gewalt musste die Polizei leicht häufiger ausrücken. Nach dem Zusammenstoß von 2 Satelliten im Weltraum werden die Trümmer von der US-Raumfahrtsbehörde NASA überwacht. Bis man die genaue Größe des Trümmerfeldes abschätzen könne, werde es noch etwa 2 Tage dauern, sagte ein NASA-Sprecher. Die Trümmer könnten auch die internationale Raumstation ISS treffen. Das Risiko sei aber relativ klein. Die beiden Satelliten, ein amerikanischer und ein russischer, waren über Sibirien in rund 800 Kilometern Höhe zusammengestoßen. Es war die erste derartige Kollision im Weltall. Zur Ski-WM in Val d'Isère. Im Riesenslalom der Frauen gibt es für die Schweiz keine Medaillen. Einzig Andrea Dettling qualifizierte sich für den 2. Lauf. Sie liegt allerdings über 3 Sekunden zurück. Lara Gut, Aline Bonjour und Rabea Grant schieden aus. In Führung liegt die Österreicherin Katrin Zettel vor der Finnin Tanja Pautiainen und der Deutschen Viktoria Rebensburg.
US-Präsident Obama hat ein 800 Milliarden Konjunkturprogramm durchs Parlament gebracht, ein großer Erfolg für den neuen Mann im Weißen Haus. Was unser Bundesrat als Konjunkturstütze auf den Weg gebracht hat, ist natürlich vergleichsweise ein Mikro-Mini-Päckli. Ein suboptimales, sagen Kritiker. Weitere Stichworte: der Chefwechsel bei Swiss Re, die Jahresbilanz von ABB, die Frontalkollision 2 Satelliten, der Ehrenbär für Maurice Schaar. In Berlin wird ein Mann ausgezeichnet, der für 150 Filme die Musik geschrieben hat. Und die Skination Schweiz sieht sich wieder mit Freude im sogenannten Medaillenspiegel. So erfolgreich wie in Val d'Isère war man lange nicht. Über die Gründe der neuen Stärke des Schweizer Teams reden wir mit Männercheftrainer Martin Rufener im Tagesgespräch.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5090 Punkten, ein Minus von 0,7%. Der Euro wird zu 1,4951 gehandelt, der Dollar zu 1,1648. Das Wetter. Im Norden hört es am Nachmittag auf zu schneien, in den Voralpen und in den Alpen schneit es aber weiter. Im Flachland gibt es neben einigen Schneeschauern auch sonnige Abschnitte bei rund 1 Grad. Im Süden scheint mit Nordwind oft die Sonne, die Temperatur steigt auf etwa 9 Grad. Am Freitag und Samstag schneit es im Norden weiter, dazwischen scheint aber wieder ab und zu die Sonne. Im Wallis und im Süden scheint oft die Sonne. Am Sonntag wird es auch im Norden vorübergehend sonniger, bevor gegen Abend neue Schneewolken aufziehen. Die Höchstwerte liegen im Norden bei 1 und im Süden bei 9 Grad. Verkehrsinfo Deris von 12.38 Uhr. Stau oder Behinderungen in der Region Zürich-Ostschweiz auf der A1 Richtung Zürich zwischen Matzingen und Attikon. Auf der Hauptstrasse zwischen Wald und Gipswil und auf der Wehntaler Strasse zwischen Affoltern und Dielsdorf, aber auch stadteinwärts.
Eine 8 mit 11 Nullen, fast 800 Milliarden Dollar kostet das Konjunkturprogramm, mit dem die USA ihre Wirtschaft gegen die Krise verteidigen wollen. Und gleich noch eine Zahl, 3,5 Millionen Jobs soll das Programm schaffen oder zumindest retten. Das alles ist ein hart errungener Kompromiss, auf den sich Obamas Demokraten und die oppositionellen Republikaner geeinigt haben. Max Ackermann.
Am Schluss ging alles überraschend schnell. Nur 24 Stunden nachdem der Senat seine Version des Konjunkturpaketes verabschiedet hatte, lag auch schon der Kompromiss mit dem Repräsentantenhaus vor. Und fast alle dürfen zufrieden sein, wenigstens in Washington. Präsident Obama kann seinen ersten großen Erfolg feiern und dies mit einer wahrhaft gigantischen Vorlage. 789 Milliarden Dollar werden in die Wirtschaft gepumpt. Das ist zwar weniger als ein Drittel der Staatshilfen für den Finanzplatz, aber dennoch das größte Impulsprogramm in den USA seit dem New Deal in den 30er Jahren. Dieser ist untrennbar mit Präsident Franklin Roosevelt verknüpft. Gut möglich, dass sich auch Präsident Barack Obama mit seinem neuen New Deal bereits ein Denkmal gesetzt hat. Da wird er es verschmerzen können, dass die politische Unterstützung weniger breit war, als er gehofft hatte. Einigermaßen zufrieden können auch die Parteien sein, die Demokraten, weil sie endlich ihre Parlamentsmehrheit in einen zählbaren Erfolg ummünzen, und die Republikaner, weil sie trotz ihrer zahlenmäßigen Schwäche den Inhalt des Impulsprogrammes wesentlich mitprägen konnten. Die Republikaner profilierten sich als Oppositionspartei und haben durchgesetzt, dass gut ein Drittel des Geldes für Steuerrabatte verwendet wird. Obwohl die republikanische Gleichung tiefe Steuern gleich flotte Wirtschaft in letzter Zeit selten aufgegangen ist. Die Republikaner haben auch den Gesamtbetrag des Konjunkturprogrammes senken können, sehr zum Ärger der Demokraten. Nicht wenige von diesen hatten auf größere Staatshilfe gehofft, vor allem auf mehr Bundesgelder für Sozialausgaben im Gesundheits- und im Erziehungswesen. Doch alles in allem ist das Konjunkturpaket dennoch eine demokratisch geprägte Vorlage. So sollen über 150 Milliarden Dollar verwendet werden, um die veraltete Infrastruktur des Landes zu verbessern. Das soll schnell viele dringend benötigte Arbeitsplätze schaffen. Alles gut also, auch für die Menschen außerhalb des Politkuchens in Washington. Das wird sich erst noch weisen müssen. 3,5 Millionen neue Jobs, das tönt zwar gewaltig, doch es sind weniger als seit Anfangs 2008 in den USA abgebaut worden sind. Die vielen 100 Milliarden Dollar bringen den Arbeitsmarkt im Grunde genommen erst zurück auf Feld 1. Und überhaupt, Geld sprechen ist einfach, es sinn- und wirkungsvoll ausgeben sehr viel schwieriger. Im schlimmsten Fall wird viel gebaut, das wenig nützt und nur vorübergehend Arbeitsplätze schafft.
Auch die Schweiz hat seit gestern ein neues Konjunkturprogramm, das zweite. Mit 700 Millionen Franken will der Bund Straßen und Schienen ausbauen, in Energie, Technologie und Tourismus investieren. Die Schweiz stehe mit ihren Maßnahmen gut da, auch im internationalen Umfeld, betonte gestern der Bundesrat. Ein Vergleich zeigt nun aber, dass das nicht ganz stimmt. Priscilla Imboden.
Der Bund gibt mit seinen Konjunkturprogrammen insgesamt Geld im Umfang von 1,5% des Schweizer Wirtschaftsvolumens aus. Das ist vergleichbar mit dem Programm in Frankreich. Es liegt aber tiefer als dasjenige Deutschlands mit 3 und der USA mit rund 8%. Die Organisation der Industriestaaten OECD und der Internationale Währungsfonds empfehlen Pakete im Ausmaß von mindestens 2% des BIP. Bernd Schips, der frühere Leiter der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH, sagt zum bundesrätlichen Stabilisierungsprogramm:
Das ist im internationalen Vergleich nicht allzu viel. Man muss aber sehen, dass die Möglichkeiten der Konjunkturstimulierung für die Schweiz auch sehr begrenzt sind.
Begrenzt, weil ein kleines, offenes Land, das vom Export abhängig ist, weniger für die inländische Konjunktur bewirken kann als ein grosses, geschlossenes. Dies, weil nationale Massnahmen den Export nicht beeinflussen können. Trotzdem kritisiert Schips das Vorgehen des Volkswirtschaftsdepartementes.
Man hätte sich besser vorbereiten müssen auf eine derartige Situation. Wir haben ja das Instrument der Schuldenbremse, aber da geht es ja nicht nur um die Öffnung von finanziellen Reserven für konjunkturschwache Phasen, sondern es geht auch gleichzeitig um die Vorbereitung geeigneter Projekte, die im Bedarfsfall rasch umgesetzt werden können.
Der Bund hätte mit dem Instrument der Schuldenbremse stärker vorausschauend handeln können, sagt der Konjunkturexperte. Etwa hätte er den Konsum fördern können, der 60% der Nachfrage ausmacht. Das Volkswirtschaftsdepartement hat bisher darauf verzichtet, dort anzusetzen, weil die Konsumentenstimmung nach wie vor gut ist, dort also wenig Handlungsbedarf besteht. Bernd Schips meint aber:
Es wäre sicher möglich, auch im Konsumbereich, insbesondere im Bereich der Haushalte mit kleinen bis mittleren Einkommen, die ja schon heute kaum mehr Sparmöglichkeiten haben, hier etwas zu tun.
Zum Beispiel mit einer rascheren Senkung der Steuern für Familien. Denn diese Reform, wie sie der Bundesrat gestern vorgeschlagen hat, wirkt sich erst in 2 Jahren aus. Und diese steuerlichen Entlastungen erreichen jene, die wenig verdienen, nur bedingt. Sie zahlen sowieso wenig bis keine Steuern. Eher solle man bei den Gebühren und Abgaben ansetzen. Wegen dem Steuerwettbewerb seien in den letzten Jahren die Steuern gesenkt worden, die Gebühren und Sozialabgaben aber im Gegenzug angestiegen.
Gebühren und Abgaben, die wirken regressiv, das heißt, sie belasten gerade Haushalte mit kleinen bis mittleren Einkommen viel stärker als die Haushalte mit höheren Einkommen. Hier muss also gewissermaßen eine strukturelle Änderung eintreten und das würde dann in solchen Phasen, wie wir sie jetzt erleben, auch etwas helfen.
Also bleiben laut Bernd Schips noch sinnvolle Maßnahmen für die Konjunktur übrig. Das ist keine schlechte Nachricht. Schließlich sammelt das Volkswirtschaftsdepartement zurzeit Ideen für ein drittes Konjunkturpaket, für den Fall, dass sich die Wirtschaftsaussichten weiter verschlechtern.
Jetzt also doch, der Chef des Rückversicherungskonzerns Swiss Re, Jacques Aigrin, geht. Er zieht damit die Konsequenz daraus, dass sich Swiss Re unter seiner Führung mit riskanten Finanzgeschäften verspekuliert hat. Jetzt ist der Konzern auf die Hilfe des Multimilliardärs Warren Buffett angewiesen und seinem Nachfolger, dem deutschen Stefan Lippe, hinterlässt Aigrin eine Herkulesaufgabe. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Kurz und knapp hat Swiss Re heute Morgen über den Chefwechsel informiert. Der Verwaltungsrat habe den Rücktritt von Jacques Aigrin angenommen. Kein Wort der Kritik an Jacques Aigrin, am französisch-schweizerischen Doppelbürger, der Swiss Re 3,5 Jahre lang geführt hat. Stattdessen Dankesworte für seinen umfangreichen Beitrag und persönlichen Einsatz für Swiss Re. Und das, obwohl die Gründe für Aigrins Rücktritt auf der Hand liegen. ZKB-Analyst Georg Marti.
Die Gründe sind für mich sicher das Debakel, was wir jetzt gesehen haben bei der Swiss Re im Zusammenhang mit risikoreichen Geschäften. In diesem Zusammenhang mussten ja auch schon große Verluste bekannt gegeben werden und der Wechsel an der Spitze steht für mich klar in diesem Zusammenhang.
Jacques Aigrin, der frühere Investmentbanker, der geholt worden war, um der Swiss Re neuen Schub zu geben, sie profitabler zu machen, er räumt nun sein Büro mit Seeblick am Zürcher Mietenke und macht Stefan Lippe Platz. Die Wahl des Verwaltungsrats fiel nicht zufällig auf den 53-jährigen Deutschen.
Man hat wahrscheinlich bewusst wieder jemanden aus dem Versicherungsgeschäft haben wollen. Und Herr Lippe, der hat eigentlich seine ganze Karriere im Versicherungsgeschäft gemacht und nicht eben im Investmentbanking wie Herr Aigrin.
Swiss Re will also zurück zum Kerngeschäft, zum Versichern von Versicherungen. Das allerdings ist einfacher gesagt als getan. Swiss Re sitzt noch immer auf einem Berg von riskanten Geschäften, die der alte Chef angehäuft hat und der neue Chef nun abtragen muss. Weitere Abschreiber und Verluste sind also nicht ausgeschlossen. Und Stefan Lippe muss nicht zuletzt das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen. Das hat die Führungscrew der Swiss Re verloren, wie der Aktienkurs zeigt, der seit Anfang Jahr massiv um über 60% eingebrochen ist. Der Wechsel an der Spitze ist der erste Schritt dazu, dieses Vertrauen zurückzugewinnen. Ob es allerdings ausreicht, bezweifeln viele, auch ZKB-Analyst Georg Marti.
Die Strategie wird klar vom Verwaltungsrat gemacht und nicht von der Geschäftsleitung. Die Geschäftsleitung setzt die Strategie nur um. Wenn man nicht zufrieden ist mit dem, was jetzt da in der Swiss Re passiert ist, müsste man konsequenterweise auch daran denken, dass im Verwaltungsrat Änderungen passieren können.
Doch im Verwaltungsrat mit Präsident Peter Forstmoser und Vize Walter Kielholz, der auch Präsident der Credit Suisse ist, bleibt vorläufig alles beim Alten.
Die Bilanz des Schweizer Energietechnikkonzerns ABB fällt durchzogen aus. Eigentlich war das Jahr 2008 erfolgreich. Im vierten Quartal hinterließ die Krise aber ihre Spuren. Der neue Konzernchef Joe Haugen lässt sich von diesen negativen Zahlen aber nicht beirren. Manuel Rentsch.
Der Abschwung ist auch bei ABB nicht spurlos vorbeigegangen. Vor allem in der zweiten Jahreshälfte gab es weniger Bestellungen, zum Beispiel von der Automobilindustrie. Konzernchef Joe Haugen.
Obviously, what we've seen in the third and now the fourth quarter more significantly is a slowing market all around the world, and we need to adjust our cost base in order to be able to address that.
Wegen des Abschwungs habe ABB ein Sparprogramm im Umfang von mehreren hundert Millionen Franken lanciert. Stellen werden aber nicht im großen Maße gestrichen. Im vergangenen Jahr konnte ABB gar 8000 Arbeitsplätze schaffen. Der ABB-Chef zeigt sich trotz Abkühlung optimistisch. Die Welt brauche immer mehr Energie und davon profitiere auch ABB.
Overall electricity consumption that's going to double by 2030. We feel this trend will continue. You're going to continue to see investments in electrical grids, electrical generation capability.
Der Stromverbrauch auf der Welt verdoppelt sich in den nächsten 30 Jahren. Für den Ausbau der Strominfrastruktur seien Investitionen im Umfang von 11.000 Milliarden Franken geplant. Das entspricht der doppelten Wirtschaftskraft der USA in einem Jahr. ABB verdient mehr als die Hälfte seines Umsatzes im Strombereich und ist vor allem in China stark. Dort stellt Joe Hogan einen massiven Ausbau fest.
What China is doing is building the biggest, most efficient grid system in the world.
China baue derzeit das modernste Stromnetz der Welt und so hat ABB zum Beispiel Großaufträge für den Bau von Stromleitungen erhalten. Diese Leitungen sind zum Teil mehr als 2000 Kilometer lang und bringen die Energie in die Metropolen des Landes. In den USA wiederum werde die Alternativenergie wichtiger. Die Bush-Regierung habe die grüne Energie vernachlässigt. Mit dem Machtwechsel erhalten diese Projekte nun neuen Schub, sagt Joe Hogan.
You're going to see a significant focus in the United States on green energy and pushing that through where the Bush administration, I think, was very negligent over the last 8 years. You'll see this much different in that administration.
Die Reduktion von CO2-Emissionen bleibe eine Priorität für viele Regierungen. Das sei erfrischend.
If you go back a year ago, it was all about CO2 and global warming. Now everything that people talk about is the economic crisis. This won't go away. The whole idea of CO2 emissions and climate change will not go away. Governments are committed to addressing it, which is refreshing.
Von diesen globalen Trends erhofft sich ABB viel Schub. Die Auftragsbücher im Bereich Energie sind voll. ABB hat in diesem Geschäft genügend Arbeit für die nächsten 2 Jahre.
Frontalkollision und Totalschaden gestern Abend im Weltall. Knapp 800 Kilometer hoch über Sibirien rasten ein ausgedienter russischer Satellit und ein aktiver US-amerikanischer Kommunikationssatellit ineinander. Was das für uns hier unten bedeutet, im Bericht von Wissenschaftsredaktor Patrick Tschudin.
Für den Fachmann in Sachen Weltraumschrott, für Thomas Schildknecht vom Astronomischen Institut der Universität Bern, für Schildknecht kam diese Kollision nicht überraschend.
Wenn man sich die Anzahl Satelliten, die oder überhaupt Objekte, die da fliegen in einem gewissen Höhenbereich anschaut, dann muss man eigentlich erwarten, dass solche Kollisionen stattfinden. Es war nur eine Frage der Zeit, dass es auch mal einen aktiven Satelliten trifft.
Die Fachleute wussten zudem, dass die beiden Satelliten Iridium 33 und Kosmos 2251, dass die beiden einander gestern um 18 Uhr bis auf rund einen Kilometer Distanz nahe kommen würden. Denn die Bahnen der beiden waren bekannt. Einer der Satelliten, Iridium 33, diente kommerziellen Satellitenhandys als Röllestation. Die Frage, die sich für die Firma Iridium stellte, war:
Manövriere ich jetzt mein Objekt, was Treibstoff kostet und damit Lebensdauer des Satelliten, oder lässt man es drauf ankommen? Ich denke, jetzt in diesem Fall ist das Kollisionsrisiko vielleicht irgendwas 1 von 1000 gewesen. Und da ist es dann oft so, dass ein kommerzieller Betreiber sich dafür entscheidet, mal das Risiko in Kauf zu nehmen.
In diesem Fall ging die Rechnung für Iridium, die Betreiberfirma des Satelliten, offenbar nicht auf und die Satelliten kollidierten und explodierten in tausende kleine und kleinste Trümmerteile. Das hat nun zur Folge, dass andere Satelliten teilweise in Gefahr sind, denn sie können von den Trümmern getroffen werden. Für die Internationale Weltraumstation ISS ist das unmittelbare Risiko nur wenig erhöht. Genaueres wird man aber erst in den kommenden Wochen sagen können. Thomas Schildknecht.
Die Trümmerwolke ist immer noch relativ dicht und es ist schwierig, die Teile auseinanderzuhalten. Also man wird wesentlich bessere Aussagen machen können in den nächsten paar Tagen und Wochen.
Es gibt übrigens keine internationale Organisation, die sich ganz der Überwachung des Weltraumschrotts verschrieben hat und die Trümmerwolken dauernd beobachtet. Die Trümmerwolke wird sich nun in den kommenden Wochen und Monaten verteilen und ihre Bestandteile fallen dann im Laufe der kommenden Jahre vom Himmel. Thomas Schildknecht ist überzeugt, dass die beiden Satelliten durch den Zusammenstoß so stark pulverisiert wurden, dass kein einziger Teil den Boden berühren wird. Alles, was wir davon sehen werden, sind Sternschnuppen.
Wir werden schon Sternschnuppen sehen, einzelne von diesen Zusammenstoß, aber das wird sich über lange, lange Zeit verteilen.
Sagt Weltraumschrottexperte Thomas Schildknecht von der Universität Bern. Zu über 150 Filmen hat der Komponist Maurice Jarre die Musik geschrieben. Heute Abend nun erhält Maurice Jarre als erster Filmkomponist überhaupt den Ehrenbären an den internationalen Filmfestspielen in Berlin. Filmredaktorin Brigitte Häring ist an der Berlinale und hat dort den 85-jährigen Preisträger getroffen, dessen Name wohl weit weniger bekannt ist, als es seine Melodien sind.
Eine Melodie, so eingängig wie ein Volkslied und so schön, dass sie heute einer der größten Evergreens der Musikgeschichte ist. Es ist das Lara-Thema aus dem Film Dr. Zhivago von 1965. Geschrieben hat sie Maurice Jarre, einer, der weiß, wie man großes Kino vertont und Gefühle erzeugt. Wie, so habe ich ihn gefragt, wie findet man eigentlich die passende Musik zum Film und schafft so eine unverwechselbare Atmosphäre?
L'inspiration vient de toute manière.
Die Inspiration kommt auf jeden Fall von dem, was man auf der Leinwand sieht. Aber auch die Arbeit und die Diskussionen mit dem Regisseur sind wichtig. Und wenn der Regisseur ein guter ist, kommt die Inspiration leichter. Und es waren viele große Namen des Kinos, deren Filme Maurice Jarre musikalisch eingekleidet hat. Ich habe zum Beispiel mit Visconti, mit John Huston, mit Hitchcock und David Lean gearbeitet. Es ist einfacher, mit Meistern zu arbeiten. Jarre selber ist ein Meister seines Fachs und er war zu seiner Anfangszeit ein Avantgardist. Als erster Filmkomponist arbeitete er mit elektronischer Musik. Schon seit den 40er Jahren spielte er mit sogenannten Martenow-Wellen. Dies ist eine Art Vorgänger des Synthesizers, mit dessen Musik übrigens sein Sohn Jean-Michel Jarre berühmt geworden ist. Drei Oscars hat Maurice Jarre für seine Musik bekommen. Den ersten für Lawrence of Arabia von 1961, den zweiten für Dr. Zhivago 1965 und den dritten 1984 für A Passage to India. Maurice Jarre lebt in Kalifornien und in der Schweiz.
J'adore la Suisse, j'ai toujours adoré la Suisse.
Ich liebe die Schweiz und ich hatte immer den Traum vom kleinen Häuschen hier. Ich habe das große Glück, in den Bergen, die ich sehr liebe, eins zu besitzen, im Engadin.
Dans l'Engadin.
Hört man aber diese Klänge hier, dann fühlt man sich doch eher wieder in die Wüste des Lawrence of Arabia versetzt und glaubt, dank Maurice Jarres Musik, direkt in die blauen Augen des Hauptdarstellers Peter O'Toole zu schauen.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.